Europa entwickelt ein Spiegelteleskop der Superlative, das Extremely Large Teleskop mit 39 Metern Durchmesser. Am Telefon bin ich nun verbunden mit Markus Kissler-Patik, ein deutscher Astronom, der in der Schweiz geboren wurde, in Frankreich studiert hat, Leiter der Europäischen Südsternwarte in Garching war und am Gemini-Observatorium die Leitung hatte. Er erhielt 1999 den Ludwig-Biermann-Preis der Deutschen Astronomischen Gesellschaft, zurzeit stellvertretender Direktor für Wissenschaft der Europäischen Südsternwarte. Guten Tag, Dr. Markus Kissler-Patik.
Guten Tag.
Dieses Riesenteleskop der Europäer hat in seiner Entwicklung schon einige Jahre hinter sich gebracht, einige Hürden gemeistert, wurde von den ursprünglich 100 Metern Durchmesser auf 50 und nun auf 39 Meter abgespeckt, aber die finanzielle Seite ist erst einmal gesichert, sodass das Projekt auf einem guten Weg ist. Würden Sie unseren Hörern noch einmal einen kurzen Abriss geben, wie diese Entwicklungsstadien verlaufen sind?
Ja, gerne. Also man hat, nachdem man die größten Teleskope der Welt gebaut hat, das sind die, die heute 8 Meter Durchmesser haben als Spiegelteleskop und die in Chile stehen, sich überlegt, was man als nächstes bauen möchte oder könnte und was für wissenschaftliche Themen uns beschäftigen. Und das war sozusagen Ende der 90er Jahre, als gerade Exoplaneten entdeckt worden sind. Und die Frage, die wir natürlich alle beantworten wollen, ist, sind wir allein im Universum? Das heißt, können wir auf Exoplaneten tatsächlich anderes Leben aufspüren? Und nachdem wir uns das eben überlegt haben, wie man das am besten macht, haben wir tatsächlich festgestellt, wir haben heutzutage die Technologie, um das zu schaffen, und dazu bräuchte man allerdings ein sehr, sehr großes Teleskop. Wir haben dann erstmal von einem 100-Meter-Teleskop geträumt Ende der 90er Jahre. Das wäre aber extrem schwer gewesen, das herzustellen. Haben dann also berechnet, was ist die minimale Größe eines Teleskops, um eben diese Wissenschaft zu machen, und sind dann etwa auf 40 Meter Spiegeldurchmesser gekommen. Und so entstand Anfang 2000 eben dieses Konzept des 40-Meter-Teleskops. Wir hätten es gern 42 Meter groß gehabt, jetzt wird es 39 Meter, aber das ist alles so in dem Rahmen von dem, was wir uns vorgestellt hatten. In der Regel ist es dann so, dass es dann einige Jahre, so circa 5 Jahre gedauert hat, bis wir wirklich alle Berechnungen zur Wissenschaft gemacht haben, was wollen wir wirklich entdecken, was können wir noch damit entdecken, und haben dann, das ist, was man normalerweise Phase A nennt, Conceptual Design, also ein Konzept entwickeln. Und haben dann 2005, 6, 7 angefangen wirklich mit einem detaillierten Design, was in unserem Jargon Phase B heißt. Und das hat dann auch nochmal 5 Jahre gedauert, also circa bis 2012, bis wir wirklich ein Design von diesem Teleskop stehen hatten, mit den segmentierten Spiegel und allem, was drum und dran so gehört und was für Technologien wir überhaupt brauchen. Haben sehr viel mit Ingenieuren gearbeitet. Wo muss noch Entwicklungsarbeit reingesteckt werden, überhaupt mit der Industrie auch? Was können wir erreichen? Wie viel wird es kosten? Und dann nochmal ganz genau die Kosten abgeschätzt. Und die Kosten sind auf etwas von über 1 Milliarde Euro geschätzt worden, was also praktisch ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt ist. Deswegen auch nur zusammen mit anderen europäischen Partnern möglich. Und der Preis stand dann etwa Ende 2012 fest. Das war natürlich kurz nach dieser riesigen Wirtschaftskrise weltweit. Und dann musste erstmal das Geld gesucht werden. Und die europäischen Partner, die alle mitmachen bei der Europäischen Südsternwarte, das sind 15 Mitgliedsländer, haben dann eben jeder für sich gearbeitet, wie eben dieses Geld jeweils in den verschiedenen Haushalten gefunden werden kann. Und jetzt vor kurzem, oder jetzt gerade letzte Woche, wurde dann beschlossen, dass wir das komplette Teleskop bauen können tatsächlich, und haben jetzt eben losgelegt, und die ersten Bauarbeiten haben auch schon angefangen in Chile, wo das auch stehen wird.
Nun, dieses Teleskop, das wird ja aus vielen einzelnen Segmenten zusammengesetzt. Das ist also kein 39 Meter Spiegel. Nun frage ich mich aber auf der anderen Seite, das Very Large Teleskop, das sind 4-8 Meter Spiegel, die zusammengeschlossen worden sind, stehen aber einzeln, und dazu gibt es noch kleinere Teleskope, die auch noch hinzukommen. Warum hat man nicht meinetwegen 6, 8 oder 10 8-Meter Spiegel zusammengeschaltet, sondern hier sich auf so ein Einzelteleskop wieder konzentriert?
Man hätte natürlich auch Teleskope zusammenschalten können. Was man tatsächlich auch macht auf der existierenden Sternwarte, auf dem Cerro Paranal, auch von der Europäischen Südsternwarte, wo 4 8-Meter Teleskope stehen, die können zusammengeschaltet werden. Allerdings ist es ein kompliziertes System aus vielen Spiegeln, und bei jedem Spiegel geht ein bisschen Licht verloren. Und man kann also praktisch mehrere Teleskope nicht so effizient zusammenschalten, so wie man ein größeres nutzen könnte. Und wenn man jetzt diese vier 8-Meter-Teleskope zusammenschaltet, was eben dann sich vorstellen muss, dass die in einem Durchmesser stehen würden, wäre das ein 16-Meter-Teleskop im Durchmesser. Und es kommt auf die Fläche an, also quadratisch. Das heißt, wenn man jetzt ein 40-Meter-Teleskop baut, baut man praktisch ein 2,5-faches, so groß, wie man heute zusammenschalten könnte. Und das zum Quadrat wäre also praktisch ein Faktor 5, 6 oder so besser, als man überhaupt, selbst wenn man die Teleskope zusammenschalten könnte, effizient erreichen könnte. Es gibt verschiedene Arten, ein großes Teleskop anzugehen. Bis 8 Meter Durchmesser konnte man tatsächlich noch einzelne Spiegel gießen. Größere Größen ist einfach aus Materialgründen eben fast unmöglich, insbesondere weil sich dann natürlich die Spiegel verbiegen, sobald sich das Teleskop bewegt und mal senkrecht steht, mal waagerecht. Und deswegen ist man übergegangen zu dieser Technologie, wo man einen Spiegel aus mehreren kleinen zusammensetzt. Und das hört sich einfacher an, als es eigentlich ist. Die Technologie wurde auch schon mal versucht auf 8-Meter-Teleskopen. Da gibt es ein amerikanisches Teleskop auf Hawaii, das Keck-Teleskop, das diese Technologie schon benutzt, allerdings nur mit 16 kleinen Teilen im Spiegel. Und das ELT wird fast 1000 Einzelspiegel haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, das sind Sechsecke, etwa 1,5 Meter von Kante zu Kante und davon 1000 Stück, die man praktisch in einen großen Spiegel dann zusammenschließt. Aber jeder dieser kleinen Spiegel muss wirklich perfekt mit all seinen Nachbarn justiert werden, also auf einen Bruchteil der Wellenlänge, die man beobachtet. Das heißt, wir reden hier von wirklich Zehntel Haaresbreiten, müssen diese ganzen 1000 zueinander justiert werden, diese ganzen 1000 Spiegel, Einzelspiegel. Das ist also technologisch immer noch sehr schwer, aber machbar. Und auf jeden Fall das Einfachste für den Bau, weil man eben auch so 1,5 Meter Spiegel sind viel handlicher, wenn man sie mal rausnehmen muss, neu beschichten muss und wieder einsetzen muss, als wenn man so einen riesen 40-Meter Spiegel hantieren müsste.
Nun gibt es ähnliche Projekte von den Amerikanern zum Beispiel auf Mauna Kea auf Hawaii, das glaube ich wohl nur 30 Meter hat, ja.
Genau, und ein anderes, das auch in Chile gebaut werden soll, das hat allerdings auch nur 25 Meter Durchmesser.
Nun soll voraussichtlich 2019 das James Webb-Teleskop, der Nachfolger des Hubble-Teleskops, mit einer Ariane 5-Trägerrakete ins All gebracht werden, seine Arbeit aufnehmen, mit immerhin 6 Meter Spiegeldurchmesser, allerdings auch Einzelsegmente. Warum brauchen wir denn diese irdischen Teleskope?
Also aus zwei Gründen. Und wir arbeiten natürlich, oder die Astronomen allgemein arbeiten mit allen Teleskopen, die sie erreichen können. Das heißt, es wird selten jetzt noch Forschung gemacht mit einem einzelnen Teleskop. Meistens wird die Forschung gemacht, indem man Daten kombiniert von verschiedenen Teleskopen. Das James Webb Space Teleskop, das 2018 losgeschickt wird und dann ab 2019 eben beobachten kann, hat 6 Meter Durchmesser. Und der Durchmesser einer Optik bestimmt auch die Winkelauflösung dieser Optik. Das heißt, ein 6-Meter-Teleskop hat eine 5-fach geringere Auflösung als ein 40-Meter-Teleskop, oder 8-fach geringere als ein 40-Meter-Teleskop. Das heißt, das James Webb Space Teleskop wird nicht so scharfe Bilder machen können wie diese Extremely Large Telescopes auf der Erde. Und das war früher immer umgekehrt. Das Hubble Space Teleskop, also das jetzt im Orbit ist, auch nur mit 2,5 Meter, hat es lange Zeit geschafft, schärfere Bilder zu machen als diese 8-Meter-Teleskope auf der Erde, weil es eben keine Atmosphäre über dem Teleskop hatte und dadurch eben immer scharfe Bilder hatte, während wir mit den bodengebundenen Teleskopen immer durch die Erdatmosphäre verschwommene Bilder sehen. Mittlerweile hat man aber Technologie entwickelt, die eben das Verschwemmen dieser Erdatmosphäre eben raus korrigieren kann aus der Optik. Wir haben sozusagen adaptive Spiegel, die sehr schnell sich bewegen und eben diese Korrektur schaffen. Und das heißt, man kann jetzt mit den bodengebundenen Teleskopen auch die volle Schärfe der Optik ausnutzen. Und das wiederum heißt, dass wenn man ein Extremely Large Teleskop hat mit 40 Metern Durchmesser, ist man eben ein Faktor 7 oder so schärfer als das James Webb Space Teleskop. Und wenn es darum geht, Exoplaneten zu beobachten, das ist sehr schwer, weil sie eben immer nah an ihrer eigenen Sonne sitzen und man möchte dann eine sehr hohe Winkelauflösung haben, um wirklich den Planeten isolieren zu können von seiner Sonne. Und da ist ein bodengebundenes Teleskop dann tatsächlich noch leistungsfähiger als das James Webb Space Teleskop. Letztere hat allerdings auch wieder Vorteile im Infraroten und James Webb Space Teleskop wird zum Beispiel für andere Wissenschaft besser sein. Zum Beispiel, wenn man sehr weit ins Universum gucken möchte, die ersten Galaxien, die sich überhaupt gebildet haben vor 10 Milliarden Jahren, da wird das James Webb Space Teleskop wahrscheinlich einen Vorteil haben.
Ein Wort noch zur Standortwahl. Es gab viele Gebiete, die in Erwägung gezogen worden sind, bis hin sogar zur Antarktis. Warum hat man sich nun wieder für die Atacama-Wüste entschieden?
war ich damals mit dem Site Selection Committee, bin ich viel um die Welt gereist. Wir haben uns viele, viele Orte angeguckt, von Tibet über Marokko, über die Kanarischen Inseln, über verschiedene Gebiete in den Anden, Antarktis. Wenn man aber so ein Großprojekt angeht, kommen viele Sachen in Betracht. Also erstens möchte man irgendwo sein, wo das Wetter immer klar ist. Die Betriebskosten von so einem Riesenteleskop liegen bei um 100.000, wenn nicht mehr, pro Nacht. Das heißt, eine bewölkte Nacht ist viel verlorenes Geld. Also hat man erstmal runterselektiert auf Orte auf unserem Planeten, wo es meistens die Sonne scheint. Man muss sich auch eine sehr ruhige Atmosphäre, das heißt meistens auch hochgelegen, also Hochplateaus auf 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Meter Höhe. Das war das eine, das Wissenschaftliche. Dann rein vom Betrieb her möchte man und vom Bau möchte man natürlich irgendwo sein, wo man diese Tausenden von Container für den Bau hinschiffen kann. Das heißt, man möchte irgendwo in der Nähe von einem Hafen, von einer Eisenbahnlinie sein. Das schränkt das auch nochmal ein. Und dann letztlich zum Betrieb möchte man natürlich irgendwo sein, wo man internationale Wissenschaftler, internationale Ingenieure anlocken kann. Und es gibt viele Orte auf dieser Welt, wo man eben sehr schwer nur ein Team zusammenstellen könnte, das da freiwillig hinzieht, zum Beispiel die Antarktis. Also diese ganzen Sachen spielen eine Rolle und das musste alles abgewogen werden. Und letztendlich bleibt Chile, die Atacama-Wüste im Norden von Chile, der beste Standort auf diesem Planeten, um Astronomie zu betreiben. Und deswegen sammeln sich da immer mehr Teleskope und eben auch das nächste Extremely Large Telescope.
Ein Spiegelteleskop ist ja eigentlich nicht dazu da, dass man mit dem Auge, wie man das bei einem Fernrohr macht oder bei einem kleinen Spiegelteleskop, durchschaut, sondern dass eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Geräten installiert werden. Die wissenschaftlichen Geräte sind ja sehr umfassend. Ich glaube wohl, es sind 6 bis 8 Stück und es könnten noch welche dazukommen. Was will man damit erreichen? Was sind die Ziele?
Ja, wenn man so eine große Optik baut, möchte man tatsächlich natürlich möglichst viel Wissenschaft damit machen. Und es gibt Wissenschaft, die sich eben mit Sternentstehung beschäftigt. Sternentstehung ist kaltes Gas. Wenn man in was Kaltes anguckt im Universum, möchte man bei Langwellenlängen, also bei im Infraroten, sich das anschauen. Das heißt, wir bauen Infrarotgeräte, die man mit dem Teleskop nutzen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die andere Forschung machen, zum Beispiel sich mit näheren Sternen oder Galaxien befassen, wo man im sichtbaren Licht arbeiten möchte. Und da möchte man natürlich eine Kamera bauen, die optimiert ist für sichtbares Licht. Wiederum, wenn man sehr wenig Licht hat, möchte man am liebsten noch Spektroskopie machen. Das heißt, wirklich das Licht spalten können in all den Regenbogen und eben anfangen, wirklich chemische Studien zu machen. Und da wiederum kann man niedrig auflösende Spektrographen bauen, also welche, die mit wenig Licht auskommen, oder einfach sehr hoch auflösende Spektrographen, für die man eben sehr helle Objekte am Himmel braucht. Also verschiedene Wissenschaftsgebiete brauchen verschiedene spezialisierte Instrumente. Und wenn man das Teleskop so baut, dass man eben nicht nur eine Kamera dranhängen kann, sondern eben viele, dann kann man eben so eine ganze Breite von Wissenschaftlern damit bedienen. Weil letztendlich bauen wir das natürlich nicht nur für ein kleines Team, sondern diese Forschungseinrichtungen sind immer weltweit genutzt, also insbesondere jetzt für die europäische Südsternwarte, für die Europäer oder für die europäischen Mitgliedstaaten. Da können wirklich alle Wissenschaftler quer durch Europa Zeit beantragen an diesem Teleskop und die forschen alle auf verschiedenen Gebieten. Das heißt, wir versuchen wirklich dieses Teleskop so vielfältig zu bauen, wie es geht und deswegen viele verschiedene spezialisierte Kameras dran zu hängen.
Sie erwähnten unter anderem gerade die Spektroskopie und wir hatten auch darüber gesprochen, dass mit dem Teleskop nach Exoplaneten zu sehen ist. Das würde ja auch dann bedeuten, dass wir nach Atmosphären dieser Exoplaneten suchen können.
Genau. Und das wird jetzt schon gemacht. Es gibt schon eine Handvoll von Exoplaneten, wo man eben Atmosphären detektiert hat. Wir kennen mittlerweile ein paar tausend Planeten jenseits unseres Sonnensystems. Wir wissen, dass viele von denen Atmosphären haben. Es gibt natürlich Riesenplaneten, die haben sehr dicke Atmosphären. Es gibt aber auch Planeten, die erdähnlich sind oder von der Erdmasse. Da haben wir noch keine Atmosphäre vermessen, aber mit diesen ELT könnten wir anfangen, das zu tun. Und dafür nutzt man aus, dass wenn man Glück hat, sich eben dieser Planet auf einer Umlaufbahn befindet, dass er sich immer genau zwischen uns und seiner Sonne schiebt. Das heißt, das Licht von der Sonne scheint von hinten durch die Atmosphäre von diesem Planeten. Und dieses Licht können wir dann wiederum mit einem Spektrographen auffangen und dann die Zusammensetzung der Atmosphäre von diesem Planeten vermessen, durch die das Licht von dem Stern geflossen ist. Und wenn wir einmal die chemische Zusammensetzung von der Atmosphäre kennen, können wir auch versuchen, von dort eben wieder zurückzuschließen, ob es Leben oder nicht gibt auf dem Planeten.
Also sozusagen eine zweite Erde finden eventuell, das wäre ja eine ganz tolle Sache.
Ja, das ist das, was uns natürlich antreibt. Das ist, glaube ich, die Hauptmotivation für dieses Teleskop, weil wir jetzt eben zum Greifen nah diese Entdeckung machen können, wenn es denn Leben jenseits der Erde gibt. Und das ist natürlich eine Frage, die wir alle beantworten wollen.
Wann wird es das erste Licht geben, was wir empfangen werden mit diesem Teleskop?
Also der Bau ist geplant für die nächsten 6-7 Jahre. Das heißt, das erste Licht wird 2023, 2024 oder so dann durch das Teleskop scheinen.
Und wie viele Nationen sind beteiligt? Ursprünglich war bei dem Namen dieses Teleskops noch ein E davor geschaltet, nämlich European. Und er ist aber weggefallen. Ich nehme deshalb an, dass noch andere Nationen daran beteiligt sind.
Im Moment sind es 15, beziehungsweise es werden auch mehr, weil die erste nicht-europäische Nation war Brasilien, die dazugekommen ist 2010 oder so. Mittlerweile aber auch hat sich Australien angemeldet und ist in der Partnerschaft dabei, obwohl nicht für das ELT, aber sie streben das an. Und wir haben noch weitere europäische Länder, Irland interessiert sich auch wieder. Aber ansonsten sind es nochmal vor Brasilien nochmal 14 europäische Länder, die da beteiligt sind. Die Europäische Südsternwarte wurde schon vor 50 Jahren gegründet, 1962, und Deutschland war eines der Gründungsländer, also ist schon lange dabei.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Vorstellung dieses fantastischen Gerätes und ich hoffe, wir werden noch viele Male darüber berichten können, was an toller Wissenschaft dort geleistet wird und was auf uns zukommen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Kiesler, Patik von der Europäischen Südsternwarte, stellvertretender Direktor für Wissenschaft.
Vielen Dank.